Dieser Inhalt wurde von der Presse in redaktioneller Unabhängigkeit gestaltet. Er ist mit finanzieller Unterstützung unserer Kooperationspartner entstanden.
Im Leben eines Unternehmers oder einer Unternehmerin passiert es nur einmal. Und wenn es passiert, ist es das erste Mal. Übergabe des eigenen Unternehmens an die nachfolgende Generation. Es ist ein entscheidender unternehmerischer Schritt, der die Weichen für die nächsten Jahre, wenn nicht gar Jahrzehnte, stellt. Und insbesondere in Österreich ist dies ein bedeutendes Thema. Denn rund die Hälfte aller Betriebe sind im Familienbesitz. Was bei Unternehmensübergaben zu berücksichtigen ist, welche unerwarteten Herausforderungen auftreten können und wie vorgesorgt werden muss, erörtert Presseredakteurin Melanie Klug im nachfolgenden Podcast mit zwei Expertinnen, die das Thema aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln beleuchten können. Michaela Sattler ist Notarin in St. Pölten und spezialisiert auf Unternehmens-, Liegenschafts- und Erbrecht. Seit über 11 Jahren unterstützt sie Unternehmen bei der Betriebsübergabe, beispielsweise bei steuerlichen Angelegenheiten, Kapitalerhöhungen oder der Wahl der geeigneten Gesellschaftsform. Gertrude Schatzdorfer-Wölfel ist Geschäftsführerin von Schatzdorfer Gerätebau und durchlebt den Prozess der Unternehmensübergabe gerade selbst. Die gelernte Kindergartenpädagogin hat den Betrieb vor gut 25 Jahren von ihren Eltern übernommen. Nun möchte sie diesen an ihre Tochter Marlene weitergeben.
Die allererste Frage, die sich stellt, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, wenn man so einen Prozess starten muss?
Ja, das ist eine Frage, die wahrscheinlich sehr individuell zu beantworten sein wird. In jedem Fall wird es ein anderer Zeitpunkt sein. Und ich würde ganz allgemein dazu sagen, dann, wenn der Übergeber bereit ist, loszulassen, wenn der Übergeber bereit ist, zu gehen, seinen Platz zu räumen, und dann, wenn ein Übernehmer bereit ist, in das Unternehmen einzusteigen und diesen Platz einzunehmen, dann ist aus meiner Sicht der richtige Zeitpunkt da.
Was sind das für Dinge, die man sich im Vorfeld überlegen muss? Was kennen Sie da aus Ihrer Praxis, aus Ihrer Arbeit? Sie haben mehrere Unternehmen in dem Prozess begleitet, vor allem wenn da vielleicht mehrere Kinder da sind.
Ich würde sozusagen drei wichtige Punkte da mal sehen. Der erste Punkt für mich ist das Unternehmen überhaupt schon fit für die Übergabe? Muss das Unternehmen eventuell vorher in irgendeiner Form vorbereitet werden? Sind vielleicht Schulden vorhanden, die nicht auf den Übernehmer übergehen sollen? Ist da finanziell was zu regeln, eine Konsolidierung in irgendeiner Form notwendig? Ist die Rechtsform schon die richtige, dass das Übernehmen sinnvoll übergehen kann? Ist es vielleicht gescheiter, eine Personengesellschaft vorher in eine GmbH, eine Aktiengesellschaft umzugründen? Zweite große Frage ist, an wen soll denn übergeben werden? Ist die Person des Übernehmers, der Übernehmer, es können ja auch mehrere sein, ist die klar? Gibt es da jemanden, der einsteigen kann? Und das Dritte ist, was braucht denn der Übergeber, damit er gut loslassen kann? Vielleicht wohnt der Übergeber auf der Betriebsliegenschaft, muss in irgendeiner Form abgesichert sein. Vielleicht braucht der Übergeber, um seinen gewohnten Lebensstandard halten zu können, monatliche Zuwendungen in irgendeiner Form aus dem Unternehmen oder vom Übernehmer. Also das sind, glaube ich, die wichtigsten Punkte, die man im Vorfeld klären müsste.
Frau Schatzdorfer, Sie sind gerade dabei, Ihr Unternehmen zu übergeben. Wann haben Sie gewusst, dass der richtige Moment da war? Und wen braucht man für die Übergabe alles und wie viel Zeit muss man dafür überhaupt einberechnen?
Sicher spannende Frage. Was ich mit der Frau Sattler teile, ist, dass der Zeitpunkt immer sehr individuell ist. Ich glaube, es wäre zu wenig, wenn man sagt, wenn der Übergeber bereit ist. Weil es gibt Übergeber, ich gendere jetzt bewusst nicht, die lang nicht die Zeit finden. Ich kenne Chefs, die jetzt schon 80 Jahre alt sind und noch immer nicht übergeben haben. Ich glaube, dass das Thema Familien oder Familienunternehmen zu übergeben viel zu wenig thematisiert wird. Wie Sie richtig sagen, wir haben ja fast 160.000 Familienunternehmen in Österreich und über 60% haben keine Nachfolger, weil es genau diese Thematik viel zu spät angedacht wird. Und ich glaube, viele glauben einfach, na, jetzt bin ich dann 65 und dann übergebe ich. Oder ich fange mal damit an. Ich glaube, dass das viel früher passieren muss, weil man ja mal schauen muss, habe ich überhaupt in der eigenen Familie, wer das übernehmen möchte. Und wenn er es möchte, kann er das auch. Weil ich glaube, die Konstellation ist wichtig, dass ich mag und dass ich kann. Und das ist, glaube ich, das muss man sich gut anschauen. Und das, glaube ich, schon mit dem was tun, was wir unseren Kindern den Unternehmerkindern auch irgendwo vorleben. Ist das überhaupt, macht das überhaupt Sinn, dass man das Unternehmen weiterführt? Ist das überhaupt sinnstiftend, dass ich das Unternehmen weiterführe? Von den finanziellen Gegebenheiten ganz abgesehen, ja. Und ich spreche natürlich jetzt dafür für den Mittelstand, für die Familienunternehmen, wo man jeden Mitarbeiter und jede Mitarbeiterin noch persönlich kennt. Da ist das schon ganz eine große Herausforderung, dass man als Kind, wo die viel im Team kennen, in die Rolle des Chefs oder der Chefin hineinwächst. Und das muss gut überlegt sein und ich glaube, dass dieser Prozess schon über Jahre in Anspruch nimmt. Nicht nur, dass man das rechtlich klärt, ich glaube, die Verträge, die sind schnell geschrieben. Aber das, dass sich auch das Unternehmen dorthin entwickelt, glaube ich, das braucht wirklich ein gutes Fingerspitzengefühl. Und es müssen beide Seiten einfach beachtet werden, wie Sie ja richtig gesagt haben. Ja. Kann der andere überhaupt schon loslassen? Ich glaube, das ist die größte Schwierigkeit. Mhm. Und trauen wir es den Jungen zu, dass sie es gut weiterführen.
Jetzt macht man das zum ersten und zum einzigen Mal auch in so einer Unternehmerlaufbahn. Wen braucht man denn dazu und welche Expertinnen kann man da am besten zu Rate ziehen? Weil man hat den Prozess ja vorher einfach noch nicht gemacht.
Genau, das ist es. Man kann im Prinzip nicht üben. Beim Hausbauen sagt man, man muss dreimal bauen, bis man das richtige Haus baut. Das wird beim Unternehmen ein bisschen schwierig. Was mich angetrieben hat, war einfach die eigene Erfahrung. Wie hat es mein Vater oder meine Eltern mit mir gemacht? Und da habe ich genau gewusst, so mag ich das nicht machen. Und ich wollte nie, dass meine Kinder das, wie man so schön sagt, aufs Auge gedrückt bekommen, sondern dass sie es aus freien Stücken machen, wenn sie es machen wollen. Weil eins ist auch klar, wenn das nicht so passiert, aus einer Freiwilligkeit und aus einer tiefen Überzeugung, also 98% ein Unternehmen weiterzuführen zu wollen, das ist zu wenig. Du brauchst satte 100%, sonst wirst du das nicht schaffen. Und ich glaube, dass man genau diese Thematik einfach auch irgendwo beachten muss. Und da braucht es einmal diese persönliche Einstellung. Aber Ihre Frage zu beantworten, Frau Klug, ich glaube, dass da wichtig ist, dass man sich externe Leute dazu holt. Also nicht nur Notare, ihr seid, sondern diejenigen, die schon schreiben. Ja. Aber ich glaube, es geht einfach auch dann darum, dass man die eigenen Werte, die eigene Haltung, die ein Unternehmen prägen, die einem wichtig sind, wo ich sage, ich möchte genau, dass mein Unternehmen, das Schatzdorfer, ich sage, mir in 200 Jahren auch noch gibt. Was muss denn da jetzt passieren, jetzt, wenn ich das in die dritte Generation übergebe? Und diese Frage zu stellen mit den ganzen Emotionen, die da drinnen verpackt sind, das glaube ich, wenn man das gut hinbringt, dann kann man sagen, es ist eine Unternehmensübergabe wirklich geglückt. Und dann kann es natürlich in Verträge bringen.
Jetzt ist es ein individueller Prozess, wann man das beginnt. Wie lange erfahrungsgemäß dauern solche Prozesse? Ist das in einem Jahr erledigt? Ist das in wenigen Monaten erledigt? Oder wie viel Zeit würden Sie dem Ganzen geben aus Ihrer Erfahrung heraus?
Also wenn man eine Übergabe so wohl überlegt, wie die Frau Schatzdorfer das jetzt schildert, aus ihrer Erfahrung, so wohl überlegt angehen möchte, dann ist das mit Sicherheit ein Prozess, der vom Anfang bis zum Ende mehrere Jahre in Anspruch nehmen wird. Mhm. Weil allein diese ganz wichtige Frage herauszufiltern, wer will was, wer sieht seine Rolle wo, welche Bedürfnisse stehen wirklich dahinter, das braucht einfach ganz viel Zeit. Möglicherweise auch dafür einen externen Berater, der unterstützt im Herausfinden der individuellen Vorstellungen. Und dafür muss man sich Zeit lassen. Also ich darf vielleicht ein ganz kurzes Beispiel schildern. Ja, ich kenne aus meiner Beratung einen Fall, es ging um eine Übergabe. Und der Knackpunkt an dieser Übergabe war, der Übernehmer hat eine Vorstellung gehabt, er möchte auf der Betriebsliegenschaft eine neue Halle aufstellen. Es ist zu wenig Platz, man muss ein bisschen ausbauen. Er hatte Ideen, er hat genau gewusst, wo er die Halle hin will, wie das ausschauen soll. Und die Übergeberin hat sich mit Händen und Füßen gewehrt. Kommt nicht in Frage, wird nicht gemacht, wie auch immer. Keiner hat gewusst, warum, aber die Fronten waren sehr verhärtet. Also es war kurz davor, dass die Übergabe überhaupt scheitert. Ja, an dieser einen Frage. Stellen Sie sich Folgendes vor. Es hat sich im Gespräch dann Folgendes ergeben. Die Übergeberin hat das Unternehmen selber übernommen von ihrem Vater. Damals, der Vater hat es aufgebaut, war so die klassische Unternehmerpersönlichkeit, alles fürs Unternehmen, ganz viel Zeit fürs Unternehmen, ganz wenig Zeit für die Familie. Die Familie hat in den Anfangsjahren noch auf der Betriebsliegenschaft gewohnt. Und dann gab es ein Ritual, Vater war nie zu den Mahlzeiten zu Hause, aber es gab ein Ritual, die Tochter hat an bestimmten Tagen den Vater abgeholt und dann sind sie miteinander auf die Wiese vorm Haus gegangen, haben sich dort auf eine Bank gesetzt, haben dort ein Brot miteinander gegessen. Was stellen Sie sich vor, wo ist die Bank gestanden? Na genau dort, wo der Übernehmer die Halle hinbauen will. In dem Moment, als das heraußen war, als klar war, das ist jetzt kein Justament-Standpunkt, da gibt es eine Emotion dahinter. Da geht es um was, warum diese Halle dort nicht stehen soll.
war das überhaupt kein Problem mehr. Dann hat man halt umgeplant, hat das anders gezeichnet, die Halle ist woanders hingekommen, die Wiese gibt's heute noch, die Bank steht eh schon lange nicht mehr, aber die Übergeberin kann da immer noch drüber gehen und kann sich erinnern an die Zeiten, an diese intimen Momente, die sie dort mit ihrem Vater erlebt hat. Und dann hat die Übergabe funktioniert. Und für solche Dinge braucht man einfach die Zeit, um das in Ruhe herausarbeiten zu können, dass auch jemand die Gelegenheit findet, das auszusprechen. Und das geht nicht, wenn man in 3 Monaten sagt, wir ziehen jetzt ruckzuck eine Übergabe durch. Es geht nur um den rechtlichen, steuerlichen Teil, alles andere, da fahren wir drüber. Dann wird das kein gutes Ergebnis bringen, mit dem alle dann wirklich auch für die Zukunft einfach gut, auch emotional gut weiterleben können.
Also ist auch Bufferzeit dafür einzurechnen und den Prozess besser zu früh als zu spät starten.
Genau so ist es.
Wie viel Zeit wollen Sie sich geben, Frau Schatzdorfer?
Also manche sagen, so viel Zeit, wie wir brauchen. Das finde ich absolut nicht gescheit, sondern ich glaube, es braucht auch ein klares Zeitkorsett, dass das einfach berechenbar wird. Und zwar für alle Beteiligten. Nicht nur für die Familie selbst, sondern natürlich auch fürs Team. Ja, und je stringenter, dass man das macht, wie in einem Prozess, in einem Arbeitsleben. Ja, wenn der schwammig ist, wird man nicht ein gutes Ziel haben, sondern es geht um eine klare Zielsetzung und es geht um eine klare Zeitschiene. Und wir haben eine ganz klare Zeitschiene. Ich halte mich da ganz akribisch dran, wenn ich sage, ich bin ab diesem Zeitpunkt nur mehr 3 Tage in der Woche in der Firma, genauso war das, jetzt bin ich nur mehr einen Tag, da halte ich mich ganz strikt dran, weil das auch für alle erkennbar ist oder erkennbar sein muss, dass ich es auch ernst meine. Und wie die Frau Sattel immer da jetzt beschrieben hat, das bringt das auch so einen Punkt, es sind so wahnsinnige viele Emotionen in so einer Übergabe drinnen. Und es sind manche Emotionen, mit denen kann man rechnen, das weiß man. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es kommen Emotionen und Gefühle, den wir vorher nicht kennt haben. Weil wie sie am Anfang gesagt hat, man machte das nur das erste Mal. Man weiß, wie es selber war, aber wenn man das erste Mal übergibt, dann kommt man in Situationen, mit denen man nicht gerechnet hat und die man dann bestmöglich lösen muss. Und da braucht es eben Zeit. Und darum ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man Externe dazu holt, die genau diese Fragen ja stellen, die so als Sparringpartner da sind. In der eigenen Familie, in eigenem System wird das schwierig sein, weil da hat jeder seine Rolle über Jahrzehnte, die sich irgendwo entwickelt, ja. Aber wenn dann ein externer Kunde oder Mediatoren oder Unternehmensberater, durchaus auch ein Notar, bin überzeugt davon, ja, weil ihr so viel Erfahrungswissen habt von anderen Fällen irgendwo. Und wenn da gewisse Fragen gestellt werden, warum das so ist, wie hätten sie denn das gerne, dann glaube ich, ist das ein wichtiger und gesunder Prozess. Und wir haben es auch noch so gemacht, dass wir, auch wenn wir uns einig gewesen sind, jetzt meine Töchter nicht in dem Fall, und wir haben da was niedergeschrieben, dann haben wir gesagt, das passt, wir haben alle drei ein gutes Gefühl. Dann hat doch unsere Begleiterin gesagt, ich fasse das nochmal zusammen und in 2 Wochen schauen wir nochmal drüber und so weiter. Wir haben so einen fortlaufenden Prozess gehabt. Und da war es dann wirklich oft so, dass man dann Dinge, die wir in der ersten Emotion als richtig empfunden haben, dass wir das dann nochmal korrigiert haben für uns. Wir haben gesagt, na, wenn ich genauer nachdenke, nach dem Sinne, denkt das fertig. Weil eine Übergabe, sie geht jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt das Unternehmen und das kriegt jetzt meine Tochter. Sondern mein Zugang ist ein ganz anderer geworden in dieser Übergangsphase, dass ich sage, ich habe einen Unternehmenswert, den haben meine Eltern aufgebaut. Und diesen Wert, den darf ich oder durfte ich jetzt verwalten. Und ich suche jetzt die nächste Verwalterin. Das ist ein ganz anderer Zugang. Weil mein Vater hat gesagt, du kriegst von mir das Unternehmen. Und er hat sich von mir unendliche Dankbarkeit erwartet. Auch wenn er es nicht ausgesprochen hat. Manchmal das ausgesprochen, manchmal nicht. Das ist eine Bürde, die man als Übernehmerin oder als Übernehmer nicht mag. Weil ich habe mir es nicht ausgesucht in meinem Fall. Und wenn man Unternehmen übernimmt, dann ist das ein Rucksack, der manchmal verdammt schwer zu tragen ist. Und man hat nicht das Gefühl, dass diese Rucksäcke künftig leichter werden, weil die Rahmenbedingungen in Österreich und in der EU nicht unbedingt unternehmerfreundlich sind. Und ich glaube, da ist dann schon ganz wichtig, dass man eben diese Zeit gibt, einerseits, aber einfach auch das für sich auch selber nur korrigieren zu können im Fall des Falles. Und dass dann dieses Vermögen, das in der Familie erwirtschaftet wurde, und Familienunternehmen wollen ja nicht, dass weniger wird, man will nicht von der Substanz leben, sondern man möchte dieses Vermögen ja vermehren, für sich selber natürlich, aber auch fürs Unternehmen, aber letztlich auch für das Land. Und da sollte die nächste Generation kommen und sollte es wieder bestmöglichst verwalten. Und dann wieder die nächste Generation. Also das ist unsere Vorstellung und genau an diesem Konstrukt arbeiten wir jetzt.
Es gibt viele Dinge zu beachten bei der Weitergabe und einen Punkt haben Sie vorher schon angesprochen, auch Frau Sattler, die steuerliche Perspektive, das ist auch ein Bereich, wo Sie ins Spiel kommen. Was gibt es denn zu beachten oder welche Fehltritte kann man vielleicht aus steuerlicher Sicht vermeiden oder was für Steuern fallen dann überhaupt an, mit denen man vielleicht jetzt nicht ad hoc rechnen würde?
Mhm. Ja, das ist natürlich ein vielfältiges Thema. Also die erste Gefahr, die ich sehe, ist, es gibt immer wieder, also natürlich nicht bei Unternehmen in ihrer Größenordnung, aber es gibt immer wieder bei sehr kleinen Unternehmen, die vielleicht nur eine Handvoll Mitarbeitern haben, so die Idee, naja, da müssen wir ja nicht einmal den Steuerberater beiziehen. Das halte ich also für eine ganz, ganz grobe Fehleinschätzung, weil der Steuerberater möglicherweise der Einzige ist, der wirklich weiß, was sozusagen dahinter steht, der dann davor bewahren kann, dass da irgendwelche verdeckten Rücklagen aufgedeckt werden, das nämlich auch erst in der Zukunft möglicherweise Konsequenzen bringen kann. Steuerthemen sind natürlich vielfältig. Es kann, wenn es Gewinne gibt aus der Übertragung, kann Einkommensteuer anfallen, kann Körperschaftssteuer anfallen. Wenn Liegenschaften im Unternehmen vorhanden sind, wird Grunderwerbsteuer möglicherweise ein Thema sein. Für eine Veräußerung eines Unternehmens, für den Verkauf kann Umsatzsteuer anfallen unter Umständen. Wenn der Übergeber noch Gewinne aus dem Unternehmen herausnehmen möchte, bevor er es übergibt, weil er sagt, das habe ja ich erwirtschaftet, das nehme ich mir noch, wird Kapitalertragssteuer zu zahlen sein. Also das steuerliche Thema ist natürlich ein sehr vielfältiges.
Und ohne den Steuerberater wahrscheinlich auch keine gute Idee.
Ist das mit Sicherheit nicht zu lösen. Ja, ja.
Ein anderer interessanter Fall ist, wenn mehrere Kinder da sind in der Familie, wo der Betrieb übergeben werden soll, kann es auch oft sein, dass Pflichtteilsansprüche vielleicht oft nicht leistbar sind. Das sind oft große Summen. Was passiert, wenn sich ein Unternehmer oder eine Unternehmerin das vielleicht nicht leisten kann? Was für Wege gibt es da?
Das Erste, was man da dazu sagen muss, ist, ich glaube, man muss ein bisschen trennen, wer steigt in das Unternehmen in die Leitung, in die Geschäftsführung ein? Ist die eine Seite, aber die andere Seite ist, es gibt ja daneben auch die Position des Gesellschafters. Der Gesellschafter und der Geschäftsführer, das muss ja nicht notwendigerweise ident sein. Das heißt, es wäre ja auch denkbar, dass im Rahmen so eines Übergabeprozesses sich unterschiedliche Rollen der Kinder in dieser Übergabe herauskristallisieren, weil eins der Kinder vielleicht sagt, ich will an vorderster Front stehen, ich will das Unternehmen nach außen repräsentieren, ich möchte das Gesicht dieses Unternehmens sein. Ein weiteres Kind sagt vielleicht, ja, Leitung interessiert mich schon, aber eigentlich nur im Unternehmen selber. Ich ziehe mich auf Leitungsfunktionen den Mitarbeitern gegenüber zurück und möchte gar nicht in der Form nach außen in eine Erscheinung treten. Und dann gibt es vielleicht ein drittes Kind, das sagt, mir ist es ganz wichtig, dass ich den Marketingauftritt des Unternehmens erarbeite. Aber mir reicht's, wenn ich in der Abteilung sitze. Ich muss Leitungsfunktionen in gar keiner Form wahrnehmen. Und davon unabhängig ist jetzt eigentlich die Frage, und wer ist denn dann als Gesellschafter an dem Unternehmen beteiligt? Und Gesellschafter mit einem entsprechenden Gewinnanspruch, den man natürlich auch entsprechend vertraglich regeln kann, können ja möglicherweise auch Kinder sein, die jetzt an der Geschäftsführung nicht beteiligt sind. Das ist einmal vielleicht eine Möglichkeit, wo man da ein bisschen was abfedern kann. Dann gibt es eventuell die Möglichkeit, vielleicht sind andere Vermögenswerte vorhanden, mit denen man da einen gewissen Ausgleich schaffen kann. Wenn das vorweg in Anspruch genommen wird und da eine vernünftige Regelung getroffen wird. Und natürlich gibt es auch die Möglichkeit, wenn das in der Familie ganz klar ist, dieses Unternehmen hat zwar einen Wert, aber diesen Wert bekommen wir aus dem Unternehmen ja nicht heraus. Kann ja da keine Scheibe abschneiden und sagen, ja, das mache ich zu Geld und das verteile ich an die weichenden Kinder sozusagen. Möglicherweise gibt es eine Lösung, wo die weichenden Kinder sagen, ich nehme zur Kenntnis, es ist nicht möglich, mir den vollen Anteil auszuzahlen, aber ich bekomme das, was leistbar ist, bin damit zufrieden und gebe im Vorfeld vielleicht trotzdem meinen Pflichtteilsverzicht ab, einfach um die Zukunft des Unternehmens sicherzustellen.
Mit der Übergabe wird auch dem Übergebenden vor allem oder der Übergebenden die eigene Endlichkeit auch bewusst. Das ist vielleicht auch etwas oder eine Emotion, über die man am Anfang vielleicht nicht nachdenkt, bevor man diesen Prozess startet. Und das ist auch etwas, wo es gilt, vorzusorgen. Und in welcher Art kann oder soll man dem vorsorgen, um etwaige unerwartete Fälle vielleicht abzufedern?
Also Vorsorge im Unternehmen hat für mich vor allem drei Aspekte. Gar nicht nur die reine Übergabe gedacht. Vorsorge im Unternehmen heißt für mich, dass ich also jedenfalls garantieren muss, dass das Unternehmen als solches handlungsfähig bleibt, auch wenn der Unternehmer ausfällt. Und stellen wir uns vor, es gibt einen Unternehmer, der ist der einzige oder der Mehrheitsgesellschafter, der ist der einzige Geschäftsführer. Was ist, wenn der Geschäftsführer ausfällt? Wer stellt sicher, dass auch zum nächsten Monatsersten die Gehälter bezahlt werden? Also da gilt schon einmal im Unternehmen selbst sicherzustellen, da gibt's jemanden. Da gibt's vielleicht einen zweiten Geschäftsführer, da gibt's zumindest einen Prokuristen, damit auch wenn der wesentliche Unternehmer ausfällt, diese alltäglichen Geschäfte des Unternehmens weitergeführt werden können. Das zweite spiegelt sich dann auch wieder auf der Ebene des Gesellschafters wider. Wie stelle ich sicher, dass wenn der alleinige Gesellschafter, nehmen wir an, wenn der ausfällt, wie stelle ich sicher, dass nach wie vor auf der Gesellschafterebene Beschlüsse gefasst werden können? Wie halte ich die Beschlussfähigkeit im Unternehmen aufrecht? Und da gibt es die Möglichkeit, dass der Unternehmer mit einer Vorsorgevollmacht, die er sehr individuell auch für den rein unternehmerischen Bereich gestalten kann, sich eine Person aussucht, die ihn vertreten kann, wenn er entscheidungsunfähig wird. Und das Dritte ist eben, wie regle ich dann die Weitergabe des Unternehmens? Auch das ist natürlich eine Unternehmensübergabe, ist ein Ausdruck der Verantwortung. Verantwortung der Familie gegenüber, Verantwortung den Unternehmen gegenüber und vor allem auch Verantwortung den Mitarbeitern gegenüber.
Stichwort Vorsorgevollmacht auch. Ist das etwas, was bereits sehr häufig zur Anwendung kommt? Sind das Schritte, die gerne übersprungen werden bei Übergaben? Was kennen Sie da aus der Praxis?
Vorsorgevollmacht ist ein Instrument, das sehr häufig im rein privaten Bereich verwendet wird, das meiner Meinung nach aber noch viel zu wenig bewusst ist im unternehmerischen Bereich und das da noch viel zu wenig eingesetzt wird. Also gerade um, wie gesagt, die Entscheidungsfähigkeit des Gesellschafters, um diesen Fall vorzusorgen, ist die Vorsorgevollmacht das ideale Instrument. Ich kann das nämlich auch trennen. Ich kann den privaten Bereich vom unternehmerischen trennen. Ich kann da unterschiedliche Personen einsetzen. Also wenn ich sage, für den privaten Bereich ist vielleicht der Lebenspartner, sind vielleicht die Kinder die idealen Bevollmächtigten, kann das für den unternehmerischen Bereich ja eine ganz andere Person sein. Vielleicht ist es dann ein Geschäftspartner, vielleicht ist es dann der wichtigste Mitarbeiter, vielleicht gibt es da jemanden, wo ich sage, ja, da habe ich absolutes unternehmerisches Vertrauen zu dieser Person, aber von der Person möchte ich vielleicht nicht im privaten Bereich vertreten werden. Das lässt sich trennen. Und ich kann mit so einer Vorsorgevollmacht natürlich auch eine Richtung vorgeben. Ich kann ja inhaltliche Vorgaben machen an den Bevollmächtigten. Was darf mit dem Unternehmen passieren? Darf der Unternehmensgegenstand gewechselt werden? Darf es verkauft werden? Darf es liquidiert werden? Also ich kann da sehr genau festhalten, was darf passieren und was darf unter keinen Umständen passieren.
Inwiefern hat Sie das bereits begleitet, Frau Schatzdorfer, im Prozess?
Sehr viele Dinge kommen mir bekannt vor. Wir haben da eine Familienkarte erstellt in unserem Unternehmen und haben auch einen Beirat installiert, der genau diese Fragen einfach abdeckt, die Sie da irgendwo gesagt haben. Ich möchte nur ganz kurz zu dem, was Sie ursprünglich die Frage vorher, was Sie gesagt haben, wie teilt man das Unternehmen auf? Ja, Sie haben das sehr, so eine, ich sage jetzt mal eine schöne Geschichte, 3 Kinder und alle sind sich einig. Ich glaube, das richtige Leben spielt sich oft ganz anders ab, dass vielleicht einen gibt, der wirklich Interesse hat und einer nicht und einer will gar nichts zu tun haben. Und da das Unternehmen entsprechend aufzuteilen, ich glaube, das ist die große Kunst. Und dass alle 3 Kinder ins Unternehmen wollen, glaube ich, das ist eher irgendwo die Ausnahme. Aber ich glaube, das unterstreicht einfach mehr, wie komplex dieses ganze Thema einfach auch irgendwo ist. Und was ich herausgehört habe, und das würde total unterstreichen, das Unternehmen ist, es hat nur dann einen Wert, wenn man es richtig gut führt. Und man kann nichts herunterschneiden. Und man hat immer die Meinung, der kriegt viel und der hat jetzt viel Vermögen. Aber das kann ich nicht zu Geld machen. Und ich glaube, diese Haltung muss man in der Familie einfach auch entsprechend da irgendwo leben und schauen, wie kann man einen Ausgleich schaffen. Und wir haben das zum Beispiel so gemacht bei uns, wenn meine ältere Tochter jetzt sagt, ich führe jetzt das Unternehmen 5 Jahre und dann verkaufe. Na, das hätte ich auch zusammengebracht. Ja, und dann könnte meine jüngere Tochter sagen, warum bekommt die Ältere so viel und die andere so wenig? Also wir haben das auch ganz bewusst angesprochen, dass wir gesagt haben, wenn das Unternehmen innerhalb von einem gewissen Zeitraum verkauft wird, dann partizipiert auch die andere Tochter damit, ja, oder davon. Und das war genauso, wie Sie gesagt haben, in dieser Vollmacht, dieses wirklich zu überlegen, wer passt denn wirklich da dazu, wem traue ich das zu, wer kann das auch im Sinne des Unternehmens oder auch in meinem Sinne. Weil schließlich geht es ums Loslassen. Und wenn ich das Gefühl habe, auf der anderen Seite ist da wer, den ich vertrauen kann, dann werde ich da loslassen können. Und dann passieren genau diese Dinge, wie Sie da richtig gesagt haben. Ja. Aber es ist genau, wie Sie sagen, es sind so viele, unendlich viele Dinge, an die man denken muss. Ja, das macht es sehr spannend, sehr intensiv, manchmal auch anstrengend.
Und dann manchmal auch gut, wenn man Expertinnen zur Seite hat, die den Prozess vielleicht schon öfter gemacht haben.
Erstens das und vor allem, wenn man dann selber sieht, dass man Kinder hat oder dass man Töchter haben, wie es in meinem Fall ist, die das auch wirklich weiterführen wollen und weiterführen können. Ja, die diese Leidenschaft fürs Unternehmertum mitbringen, wo ich mich dann auch selber frage oder selber sage, hey, das hast du gut gemacht. Im Sinne auch, wie du deine Kinder erzogen hast. Weil Unternehmen zu führen, geht es nicht nur darum, dass ich den Gewinn für mich persönlich optimiere oder maximiere, sondern Unternehmen zu führen ist immer eine Verantwortung einer Gesellschaft. Und ich finde es schön, wenn es Leute gibt, die das einfach auch noch tun. Ja, und darum wollen wir das thematisieren. Das kann nicht irgendwer sein, das muss wer sein, der wirklich mit aller Überzeugung, mit aller Leidenschaft, die er für sein Leben aufbringt, sagt, ich will das weiterführen. Und darum finde ich das so spannend.
Jetzt haben Sie angesprochen, Familienkater und Familienbeirat. Mhm. Was ist das konkret? Ich glaube, das kennen vielleicht auch viele Unternehmerinnen nicht oder Unternehmer, auch die kleinere Unternehmen haben, die vielleicht glauben, das brauche ich gar nicht.
Sie sagen es genauso, Frau Klug, bei mir war es genauso. Wie ich das erste Mal gehört habe, denke ich mir, das ist absolut überbordend. Also für unsere 90 Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, das brauchen wir nicht. Und je länger, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe oder mit Leuten gesprochen habe, desto vernünftiger ist mir das Ganze erschienen. Und genau jetzt haben wir sowas installiert. Wir haben uns eine Familiencharta zu einem Recht gelegt, wo wir genau die Dinge, die Sie zuerst angesprochen haben, Frau Sattler, da wirklich skizziert haben.
Also was, zum Thema Vorsorge?
Zum Thema Beispiel. Vorsorge. Was muss wer können, wenn ins Unternehmen kommt? Mhm. Wenn ich zwei oder drei Familienstämme habe, kann von einem Stamm drei oder vier kommen und von anderen gar nicht. Also wir haben das, und welche Voraussetzungen muss der Mensch mitbringen, der im Unternehmen ist? Also wir haben wirklich versucht, das alles niederzuschreiben oder genauso Altersgrenzen. Und da wäre ich zum Beispiel viel strenger gewesen und meine Töchter gesagt, nein, man kann schon länger im Unternehmen bleiben. Weil irgendwann erreichst du die Grenze und wenn dann in der Familiencharta drinnen steht mit 65 oder mit 70 oder mit 68, verlässt du das Unternehmen, dann sollte es ja im Prinzip bindend sein. Ja, also wir machen ja nicht eine Charta, die wir jedes Jahr ändern. Und dann auf der anderen Seite, wie Sie jetzt gefragt haben, das ist das Thema Beirat. Der Beirat besteht bei uns jetzt aus uns drei Frauen, also meine zwei Töchter und ich. Und wir haben aber explizit vor, uns zwei externe Partner noch oder Beiräte an Land zu holen. Werden in dem Fall wahrscheinlich Männer sein, weil wir das Thema Diversität natürlich auch abbilden wollen bei uns im Unternehmen. Und weil wir uns mit dem Beirat natürlich Kompetenzen und Blickwinkel ins Unternehmen holen, die wir vielleicht selber nicht haben. Ja? Und das finde ich einen extrem spannenden und tollen Zugang. Nämlich auch im Hinblick auf die strategische Ausrichtung eines Unternehmens, aber auch im persönlichen Wachstum für uns als Unternehmerinnen.
Jetzt ist es auch ein Beispiel, wo viel vorgesorgt wurde, wo das Thema sehr bewusst auch angenommen wird. Was ist denn, Frau Sattler, wenn ein Unternehmer stirbt, unerwartet, und es ist nichts von all dem gemacht worden vorher?
Ja, das ist eine große Herausforderung, mit der wir leider immer wieder konfrontiert sind in der Praxis. Natürlich gibt es eine Alternative. Es gibt eine gesetzliche Erbfolge, wo der Gesetzgeber vorsieht, was passiert, wenn es keine Regelung gibt. Das kann aber unter Umständen dann ungeahnte Schwierigkeiten aufwerfen. Ich habe jetzt einen Fall, wo aus rechtlichen Gründen, weil bestimmte Befähigungen Voraussetzung sind, rechtlich gesehen, dass man in das Unternehmen überhaupt einsteigen kann, dass man überhaupt die Geschäftsführung übernehmen kann, dass von drei Kindern nur eines überhaupt in der Lage ist, in das Unternehmen einzusteigen und das weiterzuführen. Jetzt gibt es aber drei Kinder, es gibt eine Ehegattin, es gibt kein Testament, jetzt sind ja alle miteinander erbberechtigt. Das heißt, nur unter der Voraussetzung, dass da alle vier handelnden Personen sich einig werden, eine Lösung finden, ist es überhaupt möglich, dieses Unternehmen weiterzuführen.
Ja, ich kann das auch nur bestätigen. Sie sagen, ich kenne auch einen Fall aus dem engsten Kreis, wo ein Juwelier verstorben ist, wirklich kurzfristig, also wirklich plötzlich, wo man zum Beispiel nicht einmal das Passwort gewusst hat, dann und die Bankzahlungen oder die Lieferanten alle gekannt hat oder so. Also für Unternehmen, ich glaube, gerade kleine, die sind in so einem Datenbrand irgendwo drinnen, die gar nicht damit rechnen, dass irgendwas passieren könnte. Man glaubt, man lebt ewig und man übersieht einfach und wie Sie richtig sagen, man übersieht, dass man das regelt und es ist dann ein Wahnsinn, was diejenigen, die überbleiben, was da alles sich zum Regeln ist und vor allem, wie teuer das Ganze wird. Ja, man glaubt immer, man kann sich jetzt erst keinen Berater leisten oder keinen Steuerberater zusätzlich für irgendwelche Aufgaben. Aber das im Nachhinein ändern zu müssen oder anpassen zu müssen, dann immense Kosten und wirklich ein Spießrutenlauf. Also ich kenne das aus eigenen Geschichten, aber Sie das richtig erzählen. Ja. Ist ja natürlich ein Ansporn, dass ich sage, ich will nicht, dass uns das passiert. Ja.
Jetzt haben wir gehört, das Lebenswerk wird übergeben, es werden Dinge neu gedacht, es ist ein emotionaler Prozess, emotionaler, als man es erwartet. Würden Sie sagen, Frau Schatzdorfer, Sie haben die emotionale Komponente in dem Prozess vielleicht unterschätzt, bevor Sie den Prozess gestartet haben?
Ist eine sehr persönliche Frage, aber ja, es hat Situationen gegeben und es wird sie wahrscheinlich auch noch geben, wo man denkt, boah, das kommt jetzt schon ein bisschen intensiver oder das habe ich mir für mich einfacher vorgestellt. Und auf der anderen Seite gibt es Momente, wo ich sage, man, ist das toll, dass das so ist. Also man erlebt einfach beides irgendwo, ja. Und das ist ja irgendwo das Spannende, weil wir haben gesagt, es braucht Jahre, damit man das plant. Und ich habe mir das auch vorgestellt, ob meine Töchter kommen, weil bei mir hat es ja jahrelang ausgeschaut, dass sie nicht kommen. Jetzt sind sie beide da. Also das ist ja auch eine ganz andere Geschichte wieder. Und wie ich das am Anfang so durchgedacht habe, wie könnte denn das sein, dann hast du natürlich dein Unternehmen im Kopf, wie es halt gerade läuft. Aber in der Zwischenzeit ist Corona gekommen. In der Zwischenzeit haben wir Krieg, in der Zwischenzeit haben wir Klimageschichten. Also wir haben so viele Herausforderungen. Und dein Unternehmen, die Übergabe, ist ja an uns für sich schon so ein wahnsinniger Change-Prozess, ja, so eine große Veränderung. Und diese große Veränderung der Übergabe musst du immer wieder schauen, dass das einbettest in die Situation, die gerade auf der Welt einfach auch irgendwo herrscht. Und das ist, glaube ich, das macht es so schwierig, weil man es einfach nicht planen kann. Ja? Weil nächstes Jahr werden wir andere Herausforderungen haben, als wir vor 2 Jahren gehabt haben oder was wir jetzt haben. Und ich glaube, das macht's einfach irgendwo so speziell. Und darum kommen auch manchmal dann Situationen, wo man natürlich dann selber persönlich auch sehr gefordert ist, wo vielleicht einmal die eine oder andere Angst kommt oder ein gewisser Zweifel in manche Situationen. Das glaube ich schon, dass das gibt. Und ich kann aber dann auf meine Lebenserfahrung, jetzt lebe ich schon einige Jahrzehnte, jetzt kann ich auf das zurückgreifen, dass ich weiß, alles wird gut und alles geht sich aus und irgendwann ist einmal alles vorbei. Das Gute wie das Schlechte. Darum habe ich mir einfach so einen gesunden unternehmerischen Optimismus angewöhnt und mit dem lebt sich sehr gut. Und den brauche ich, diese Karte ziehe ich dann in solchen Situationen.
Man muss auch auf externe Gegebenheiten dann auch immer wieder reagieren und dann heißt es auch immer neu machen, unternehmerisch tätig sein, generell bei einer Übergabe besonders. Was haben Sie bei Ihrer Übergabe eigentlich neu gemacht und was wird Ihre Tochter oder Ihre beiden Töchter, was werden die neu machen im Unternehmen?
Ja, da wird's einiges geben. Ich glaube, wenn meine Töchter das machen würden wie ich, dann würde Schatzdorfer nur mehr ein paar Jahre geben. Nicht, weil ich schlecht gemacht habe, sondern weil ich weiß, dass sich die Zeiten ändern. Wie ich angefangen habe, das war das Thema Krieg, da habe ich nicht gewusst, was das ist. Ich glaube, da hat es noch keiner gewusst. Jetzt reden wir von dem Thema Nachhaltigkeit. Das weiß ich schon seit 60 Jahren. Das ist für mich nicht neu, weil das ist in unserer DNA. Das braucht man nicht erfinden, auch wenn wir glauben, es ist jetzt neu. Aber ich glaube einfach, dass viele Dinge geben wird, wo der rote Faden durchläuft in der Familie. Das sind diese Werte. Was macht unser Unternehmen aus? Wir haben immer einen ganz nahen Bezug zu den Menschen, mit denen wir arbeiten, nicht nur im Team. Und meine Erfahrung kommt wahrscheinlich aus meiner Kindergartenvergangenheit, Kindergärtnerinnenvergangenheit, dass ich immer gesagt habe, kümmere dich nicht um die Zahlen, kümmere dich um die Menschen, dann kommen die Zahlen von selber. Und das ist, in dieser Überzeugung lebe ich ganz tief. Und das ist aber was meine Töchter wieder weitertragen. Und meine Tochter, die Marlene, die eben das Operative verantwortet, die hat auch einen ganz großen Fokus auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was sie aber schon haben wird, sie wird viel mehr Eigenverantwortung von den Leuten einfordern. Ich habe das noch ganz anders überlebt von meinem Vater. Ja, der hat immer gesagt, du musst selber alles wissen, du musst überall selber der Beste sein, du musst überall Vorbild sein. Das hat mich geprägt. Meine Tochter sagt, ich brauche mein Team und ich möchte, dass jeder auf dem Platz, wo er ist, das Beste aus der Situation herausholt. Und der Mitarbeiter, der ist der Fachmann auf dem Gebiet. Und ich möchte, dass genau der diese Fachexpertise einbringt und das jeden Tag. Und ihr Job wird sein, diese Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja, und da verändert sich schon ein bisschen was von der Herangehensweise. Die Grundhaltung bleibt gleich.
Also ein großer Fokus auf Eigenverantwortung und fast auch vielleicht ein bisschen eine kulturelle Veränderung, die da angestoßen werden
ganz
könnte.
Sicher. Ganz sicher. Das Thema KI, das ganze Thema Digitalisierung, ja. Allein wie Prozesse bei uns noch umständlich gelaufen sind oder langwierig. Meine Tochter hat vor 2 Jahren irgendwo mal gesagt, so Mama, ich finde jetzt irgendwo spannend, wenn wir Arbeitseinheiten haben. Da weiß man, das sind 8-Stunden-Pakete, aber wenn das der Mitarbeiter in 7 Stunden schafft, warum soll der nicht nach Hause gehen? Und mein erster Impuls war, das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Ja? Und im nächsten Augenblick frage ich mich, warum soll es denn nicht gehen? Was ist denn das, was mich da ganz stört? Nur weil es in meiner Ära nicht gegangen ist, heißt das nicht, dass das künftig nicht gehen wird. Wenn man schaut, wie sich die Welt verändert, und ich glaube, genau dort muss die Reise hingehen, dass wir einfach querdenken, dass wir sagen, wie verändert sich die Welt? Und genau diesen Prozess muss ich mit abbilden. Aber ich darf nicht vergessen, dass im Grunde genommen immer um einen Menschen geht, egal wie sie sich verändert. Ja, und darum, glaube ich, ist es auch so wichtig, dass wir gescheite Verträge haben. Gell?
Gerade jetzt weiß ich von Ihnen vom Vorgespräch auch, dass Sie keine große Fluktuation haben im Unternehmen bei sich. Aber, und gerade bei Mitarbeitern, die lange dort sind, ist das sicher noch ein herausfordernderer Schritt, so etwas Neues hineinzubringen, auch ins Unternehmen.
Mhm. Ja, das glaube ich schon. Was Sie da ansprechen, ist auch so diese Loyalität und dieses Vertrauen des Teams. Weil ich glaube, dass das bei Übergaben oft nicht bedacht wird. Zumindest verhalten sich manche Unternehmer oft auch so. Weil da gibt es diesen Alten und den Jungen. Es gibt ja Alte, die schon kennen Unternehmen. Du hast ja schon 80 Jahre alt und da übernehmen auch schon fast 60. Und trotzdem sind die immer nur in dieser ganzen Übergabe einfach auch irgendwo drinnen. Und wo das Team auf einmal nicht weiß, geht es um Alten oder geht es um Jungen? Ja? Und das macht für das Team immer einen Spagat. Und die Mitarbeiter werden immer dorthin gesucht. Das ist so ein Papa-Mama-Spiel. Ja, die Kinder gehen auch dorthin, wo ich sage, Papa, kriege ich Eis. Nein, da gehe ich lieber zur Mama, weil die ist da ein bisschen leichter zum Handhaben. Und genauso ist es im Unternehmen. Also die Mitarbeiter werden sich nach dem orientieren, wo sie irgendwo leichter Dinge erreichen. Aber alleine schon diese Thematik zeigt einfach auf, dass das ein Spannungsfeld im Unternehmen sein wird und dass da viele Konflikte gibt, die man unbedingt vermeiden sollte. Und darum glaube ich, dass ganz wichtig ist, dass man eine ganz offene Kommunikation führt und vor allem, dass man diese Übergabe zelebriert. Dass die Mitarbeiter spüren und sehen, und ich sage ihnen das, die haben eine hohe Sensibilität. Die wissen genau, wer redet als Erster, wer redet am meisten, Frauen ein bisschen anders, wer steht wo in der Mitarbeiterzeitung. Ja, also die Mitarbeiter, die haben eine ganz hohe Sensibilität, ob der oder die Alte dem Übernehmer das Vertrauen schon ausgesprochen hat. Ja, ohne es auszusprechen, aber spürt man das? Ist das irgendwo sichtbar? Wo sitzt man? Wie oft geht man durchs Unternehmen? Wer trifft Entscheidungen? Wer überbringt gewisse Informationen oder Botschaften? Und das sind lauter so kleine Dinge, die man bei der Übergabe einfach beachten muss. Weil man braucht das Team, damit das Team diese Loyalität auch dem Neuen, der ins Unternehmen kommt, dass der diese Unterstützung einfach kriegt. Und wir haben das ganz klar ausgesprochen. Die Marlene in unserem Fall ist keine Betriebswirtin und ist keine Technikerin. Sie wird eure Unterstützung brauchen. So reden wir mit dem Team. Aber die Marlene ist der Garant dafür, dass das Unternehmen Schatzdorf in der dritten Generation noch gibt. Also brauchen wir die Gemeinsamkeit, wir brauchen eure Unterstützung, aber ihr braucht auch das Unternehmertum und den Einsatz von der Marlene. Und ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, die man bei jeder Übergabe nicht genug strapazieren kann. Wir brauchen es, wenn wir es schaffen wollen, schafft es nicht die Familie, sondern da schafft es immer das Unternehmen. Und da gehört, und darum finde ich, für die Frage bin ich ganz dankbar, es braucht immer das Team dazu, immer die maßgeblichen Leute. Weil ohne dem sind wir auch kein Unternehmen, das ist halt so.
Und das schafft dann eine große Gemeinsamkeit dann auch noch innerhalb des Unternehmens,
genau,
natürlich.
Und auch nach außen hin. Mhm. Ich glaube, dass wichtig ist, dass Kunden spüren, dass in dem Unternehmen, dass die das alles im Griff haben. Wir sind ein Zulieferant in der Metallindustrie. Also alle unsere Kunden oder auch große Konzerne, wir beliefern wirklich große und auch für kleinere, ja, die können sich darauf verlassen, dass wir das im Griff haben. Weil wenn wir es nicht im Griff haben, werden wir vielleicht verkauft oder gehen insolvent, weil so viel rausgezogen wird. Also Schatzdorfer ist sehr stabil, macht es gescheit und darum sind wir ein sicherer und ein hochwertiger, qualitativer Lieferant. Das ist auch eine Botschaft, die man mit dem transportiert.
Da passiert also sehr viel Umstrukturierung im Dialog, gemeinsam mit den Mitarbeitern, gemeinsam im Team. Wenn es um Umstrukturierungen vielleicht in der Gesellschaftsform geht, inwiefern betreuen Sie da, Frau Sattler?
Da, wo es darum geht, dass das sozusagen auch eine rechtliche Konsequenz nach sich zieht. Also natürlich nicht in dem Bereich, wo es jetzt um das Zusammenarbeiten im Unternehmen an sich geht.
Aber
in einem Bereich, wo es darum geht, genau, ich wähle vielleicht eine andere Gesellschaftsform. Vielleicht bereite ich auch im Zuge einer geplanten Übergabe, vielleicht bereite ich eben das Unternehmen so vor, schaffe vielleicht eine Konzernstruktur. Vielleicht fängt es bei so ganz kleinen Dingen an. Vielleicht hat dieses Unternehmen, ist aus einer GmbH, die man irgendwann gegründet hat, entstanden und dann hat man vielleicht andere Firmen dazu gekauft. Vielleicht sind das jetzt mittlerweile schon 3, 4 Schwester GmbHs. Dann fängt eine Umstrukturierung vielleicht einmal mit so ganz lapidaren Dingen an. Ja, schauen wir uns einmal an, jetzt haben wir da 4 selbstständige GmbHs. Da ist jeder Gesellschaftsvertrag anders. Die sind ja nicht einmal einheitlich. Vielleicht fangen wir mal damit an, hier einheitliche Regelungen zu schaffen. Vielleicht wird auch die Konsequenz sein, ja, vielleicht machen wir da überhaupt eine Holdingstruktur draus. Vielleicht gibt's als Kopf, als Eigentümerin eine Familienholding, in der sich dann auch so Themen wie die Geschichte mit dem Familienbeirat und ähnliche Dinge abspielen, die einfach auf eine eigene Ebene ausgelagert haben wird und dann mit dem operativen Geschäft sozusagen da ein bisschen abgekoppelt wird. Kann auch sinnvoll sein, wenn sich das jemand überlegt, vielleicht möchte sein Unternehmen überhaupt in eine Privatstiftung einbringen, ja, um da eine vollkommen losgelöste Eigentümerstruktur zu schaffen oder ähnliche Dinge. Und dann ist natürlich für all diese Dinge eine rechtliche Begleitung notwendig.
Gerade die Corona-Pandemie hat da viel in Ihrer Arbeit verändert. Prozesse sind sehr viel schneller plötzlich digital geworden. Damit können Sie schneller arbeiten. Man muss nicht mehr vielleicht notwendigerweise zu Ihnen ins Büro. Was ist da alles schneller geworden oder agiler in Ihrer Arbeit?
Ja, die Pandemie hat uns da die Möglichkeit gegeben, in einem sehr viel größeren Bereich als zuvor digital zu arbeiten. Also Corona hat das nicht geschaffen, die Möglichkeit gab es schon vorher, aber Corona hat das sicher wesentlich beschleunigt, weil wir ja zum Teil darauf zurückgeworfen wurden, dass wir nur noch digital arbeiten konnten, weil schon allein aufgrund der Beschränkungen, der Zahl der Mieter, der Klienten, die da plötzlich in der Kanzlei sein durften oder eben auch nicht sein durften, ist es ja zum Teil gar nicht anders gegangen. Und das bringt in vielen Bereichen eine große Erleichterung. Also gerade wenn ich zum Beispiel an Gesellschafter denke, die über den Erdball verstreut sitzen, wo es ganz schwierig ist, die an einem Punkt zusammenzubringen, wo es vielleicht, Sie haben das Thema Nachhaltigkeit vorher angesprochen, wo es ja vielleicht gar nicht sinnvoll ist, dass da jetzt jeder in ein Flugzeug steigt und um die halbe Welt fliegt. Ja, also das kann natürlich eine sehr große Effizienz bringen, eine große Vereinfachung bringen. Das, was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass ein Gespräch über den Bildschirm, das Gespräch in einer persönlichen Anwesenheit für mich nicht hundertprozentig ersetzen kann. Also gerade wenn es um emotionale Dinge geht, bin ich immer noch ein Freund der persönlichen Unterhaltung. Also
wie auch die Parkbank zum Beispiel.
Wie die Parkbank, genau. Also das, genau das ist, Sie sprechen es an, genau das ist ein Thema, das wäre in einer Videokonferenz wahrscheinlich so nicht auf den Tisch gekommen. Ja, also da braucht es schon einfach auch das einander gegenüber sitzen, ja, dass man dann auch solche emotional heiklen Themen ansprechen kann. Aber für einen großen Bereich, wo also es ist ja nicht jeder, nicht jedes unserer Tätigkeitsfelder ist ja emotional so hoch belastet, kann das natürlich eine ganz wesentliche Vereinfachung, Beschleunigung sein, auch im Hinblick darauf, ich habe dann eine elektronische Urkunde, die kann ich 1:1 nehmen, unmittelbar ans Firmenbuch, ans Grundbuch weiterschicken. Das geht natürlich dann alles wesentlich schneller und effizienter.
Was kann ich denn konkret alles über den Bildschirm mit Ihnen lösen? Sagen wir, wir haben viele persönliche Gespräche gehabt. Es geht jetzt nur mehr ums Beenden vieler Prozesse oder vieler Verträge oder um die Unterzeichnung. Kann ich einfach eine Gesellschaft dann gründen zum Beispiel im ohne digitalen weiteres Gespräch mit Ihnen? Was ist da alles möglich?
Ja, ohne weiteres. Also es können im Wesentlichen gesagt alle Arten von Verträgen können auch digital errichtet werden. Ja, es gibt wenige Bereiche, wo vorgeschrieben ist vom Gesetz, dass das irgendeine handschriftliche Unterschrift braucht. Also als Beispiel ein Testament kann ich in der Videokonferenz nicht errichten, weil das eben Vorschriften hat, das muss eigenhändig unterschrieben sein, da muss ein eigenhändiger Zusatz vom Testator draufstehen, da müssen die Zeugen eigenhändig unterschrieben haben. Also das ist zum Beispiel ein Beispiel, wo es digital einfach nicht geht, weil das Gesetz dem entgegensteht.
Aber ein Gesellschaftsvertrag zum Beispiel schon.
Gesellschaftsvertrag ist ohne weiteres möglich.
Ja. Jetzt, was sind sowohl für Sie, Frau Sattler, als auch für Sie, Frau Schatzdorfer, ein Zeichen, dass eine Übergabe gut über die Bühne gegangen ist?
Ich glaube, wenn man es abkürzen könnte, könnte man sagen, wir alle glücklich sein. Ja.
Genau.
Ich glaube, das wird man dann an den Zahlen sehen. Ja, weil ich glaube, dass das schon einfach, wenn was gut funktioniert und sich alle wohlfühlen, werden alle einfach an einen Strang ziehen. Und das wird natürlich sichtbar und spürbar einfach auch irgendwo sein. Aber wenn Sie mich fragen, ist einfach so, glaube ich, dass man das Gefühl hat, dass man das gemeinsame Ziel erreicht hat. Weil ich glaube, das wird auch wirklich wichtig sein bei der Übergabe, nicht nur diesen Zeitplan zu definieren, sondern was ist denn unser gemeinsames Ziel? Und da würde jeder sagen, na, das Unternehmen übergeben. Ja? Aber in dieser Übergabe sind viele einzelne kleine Ziele drinnen und auch manche Nicht-Ziele. Ja? Was wollen wir denn nicht haben? Was wollen wir nicht haben bei der Übergabe? Und wenn wir fertig sind mit dieser Übergabe, wie spürt sich das dann in unserer Familie an? Ich glaube, dass das eine ganz wesentliche Frage sein muss. Und das immer wieder gegenzuchecken, sind wir nur auf Kurs, geht es uns eh noch alle gut? Ja? Freuen wir uns nur, wenn wir am Sonntag zusammenkommen? Oder spüren wir schon Spannungen? Ich glaube, das sind so diese feinen Geschichten, die man da ansprechen muss. Und ist die Familie auch fähig? Wie Sie es erst da gesagt haben mit den verschiedenen Kindern. Ja, wer kriegt denn was? Da gibt's ja auch dann diese Einsage. Es gibt dann diese Partner und oder Partnerinnen. Haltet das auch stand, was wir ausgemacht haben? Und kann jeder dann auch noch wirklich gut leben nach einer gewissen Zeit? Und ich glaube, das wird einfach wichtig sein, dass man dann das Gefühl hat, ja, das war gut. Weil sonst wird das, glaube ich, immer wieder wo aufpoppen. Und darum, glaube ich, ist das auch so wichtig. Und ich glaube, das haben wir halt auch irgendwie so abgezeichnet, dass man viel miteinander redet, dass man das auf den Punkt bringt, dass man auch Gefühle anspricht, dass man einfach wirklich jeden mit einbezieht in dieser Übergabe und so weiter. Und ich glaube, dann kann man das schon erkennen, weil das ist wie in einem Gespräch. Ja, der eine wird nicht sagen, das war ein tolles Gespräch, und der andere wird sagen, das war aber gar nichts. Sondern es werden alle beide Seiten das irgendwo spüren, dass sagen, das war jetzt, das hat mich weitergebracht oder das war für mich jetzt was Sinnstiftendes. Und genauso wird das auch in der Übergabe sein. Aber das zirkt sich wieder am Zeitpunkt und es gibt nicht dann dieses Datum, außer dann, wo man gestorben ist, wo man sagt, ja, das hat es damals ganz gut hingebracht. Und das soll im Prinzip ja das Ziel sein. Und das ist, glaube ich, auch so diese persönliche Frage, die man sich stellt als Übergeber, wenn ich nicht mehr da bin, was soll denn dann von mir noch da sein? Und das sollte nur nicht das Monetäre sein, das sollte nicht ein Firmenblatt sein oder Grundstücke, sondern es sollte die Emotion von mir weiterleben, die ich damals ins Unternehmen eingebracht habe. Das ist das, was ich mir persönlich wünschen würde. Und an dem arbeite ich, dass das auch so stattfindet, ja.
Ich würde die Frage auch gerne noch umgekehrt stellen. Was wären denn Anzeichen dafür, wenn es irgendwo hakt oder wenn was gerade nicht passt im Prozess?
Dass die Kinder miteinander Problem hätten. Mhm. Dass meine Töchter, ich habe immer nur meine persönliche Schatzdorferbrille auf, ja. Also wenn meine Töchter miteinander nicht sprechen würden oder nicht mehr miteinander auf Urlaub fahren oder so, ja. Wenn sie sich nicht mehr treffen würden, das wäre für mich ganz was. Da habe ich das Gefühl, ich wäre als Mutter gescheitert. Und sie haben ganz am Anfang auch was gesagt, wie Unternehmensgründer einfach auch so an dieser Familie hängen oder sie, Frau Sattler, irgendwo. Ja. Und ich habe das einmal so mitgekriegt. Bei uns hat es immer geheißen, das Unternehmen ist das Leben. Bei mir war es das nicht. Ich habe gesagt, das Unternehmen ist ein Teil meines Lebens und beeinflusst mein Leben ganz massiv. Und genau das habe ich mir versucht, auch meinen Kindern weiterzugeben, ja. Die Firma ernährt uns, die Firma fordert viel von uns, aber die Firma eint uns auch und macht uns Dinge möglich, die wir sonst nicht hätten. Und ich sage immer, ich würde heute nicht da sitzen, wäre ich Kindergärtnerin. Ich wäre aber für das Land genauso wichtig. Ja. Und ich glaube, das ist so ganz was Wesentliches, dass man die Kinder auch mitgibt, was bleibt für uns, was ist wichtig und was ist wichtig für unser Land. Und Unternehmen sind wichtig, nicht nur für unsere Familie, sondern für Österreich, für Europa. Das kann man nicht immer laut genug und oft genug betonen. Aber genau in dieser Haltung sollen die Kinder das erleben, damit sie das einfach auch gut weiterbringen, dass man sie auch nicht zu wichtig nimmt. Ja, das ist, glaube ich, generell ein Fehler, wenn man sie zu wichtig nimmt. Auch wenn Dinge wichtig sind, das heißt aber nicht, dass ich das Maß aller Dinge bin. Und das ist eine Grundhaltung, die es im Unternehmertum einfach braucht. Und das möchte, dass meine Kinder weiterleben. Und wenn ich das spüre, dass das lutscht, wie sagt man, wenn es im Flow ist, dann habe ich das Gefühl, das ist gut. Und das wünsche ich mir. Und da sind wir auf alle Fälle.
Das ist gut.
Ja, das ist gut. Es fühlt sich sehr gut an zur Zeit, ja.
Wie ist das bei Ihnen, Frau Sattler? Wann war eine Übergabe für Sie erfolgreich in Ihrem Alltag?
Die Frau Schatzdorfer hat das ganz wunderbar herausgearbeitet. Ich glaube, eine erfolgreiche Übergabe wird man vor allem spüren. Am Klima, das im Betrieb herrscht, ich glaube schon, wenn man bei der Tür hineingeht, merkt man, das hat jetzt funktioniert, das passt für alle. Ja, weil, wie Sie ganz richtig gesagt haben, die Mitarbeiter sind wahnsinnig sensibel. Ja, die spüren atmosphärisch alles. Ja.
Also würde man es auch in der Belegschaft vielleicht ablesen können?
Ja, auf jeden Fall.
Wir könnten auf Unternehmen eine Übergabe zum Scheitern bringen mitunter. Also die beeinflussten mehr, als was man glaubt.
Ja.
Gerade langjährige Mitarbeiter.
Genau, also wenn da die Unterstützung fehlt für den Übernehmer, dann wird es auch nicht funktionieren.
Ganz
genau. Ja. Also daran wird man es spüren. Und ich würde sagen, wenn der Übergeber noch gerne um das Unternehmen geht, nicht das Gefühl hat, das ist jetzt gar nicht mehr meins, mit dem fange ich jetzt gar nichts mehr an, wie das jetzt ausschaut. Mhm. Ja. Und wenn sich der Übernehmer auch freut, wenn der Übergeber kommt und sagt, ja, ich mag das, wenn du da bist. Sie haben das vorher so schön gesagt, Ihre Tochter freut sich, wenn sie bestimmte Aufgaben übernehmen und sagt, sie braucht sie noch dafür, dass sie das machen. Das finde ich wirklich ganz schön, weil genau das zeichnet für mich eine gelungene Übergabe aus.
Was meine Tochter immer so schön sagt, weil es bringt mir jetzt gerade drauf, die sagt immer, meine Mama ist der Telefonjoker.
Ja, das ist schön.
Sprich, wenn ich nicht mehr weiter weiß oder man nicht ganz sicher bin, dann rufe ich meine Mama an. Und das macht so die Rolle, wo man wieder einerseits wirklich Mama wird, weil manchmal ist man ja auf einer ganz anderen, trifft man sich auf einer Arbeitsebene. Aber das ist auch so unendlich viel Wertschätzung, die in dieser Aussage einfach irgendwo liegt. Ja. Und ich weiß aber, wenn sie nicht anruft, dann schafft sie es eh selber. Und genau das ist, was man ja will. Ja. Sie sollen das selber schaffen, sie sollen das gut machen und man darf das dann loslassen. Und ja, genauso wie Sie gesagt haben, genauso ist das, genauso spürt sie das an. Ja.
Gibt es da vielleicht Warnsignale, auf die Sie achten? Sie begleiten ja mehrere Unternehmen und haben schon viele begleitet. Was wären so Anzeichen, wo Sie sehr aufmerksam wären?
Ja, aufmerksam wird man immer dann, wenn man das Gefühl hat, dass einer den anderen nicht hören will. Dass jemand mit seiner ganz sehr starren Meinung in diese Diskussion hineingeht und sagt, ich weiß eh, wie es geht. Ja, und so quasi, ob das für mein Gegenüber passt oder nicht, ist für mich nicht das Kriterium, ich weiß, wie es geht. Ja, da wird man sicher vorsichtig sein und da kommt dann sozusagen auch instinktiv irgendwo so eine Art dieses Ausgleichsinstinkt heraus, wo man dann automatisch versuchen wird, dem anderen mehr Gehör zu verschaffen.
Frau Schatzdorfer, Sie sind Quereinsteigerin. Der Beruf, den Sie gelernt haben, das war Kindergärtnerin ursprünglich. Inwiefern sind Sie noch Kindergärtnerin?
Das ist jetzt fast ein bisschen aufgelegt. Das heißt immer, in jedem Menschen steckt da immer einfach auch nur so das Kind. Und ich habe einmal gesagt, ganz am Anfang bin ich mal gefragt, warum ich als Kindergärtnerin da erfolgreich sein kann in der Wirtschaft. Und habe ich gesagt, ne, nachdem die Wirtschaft eh absolut männlich dominiert ist, habe ich es relativ einfach, ich brauche mich nur um das Kind im Mann nicht kümmern, wie das Sprichwort so schön sagt. Aber tatsächlich, das stimmt wirklich. Ich glaube, jeder Mensch ist einfach so, wie er ist und wie er einfach auch sozialisiert wurde. Und ich glaube, dass da ganz wichtig ist, dass man einfach an diese Sozialisation andocken kann und den anderen Menschen das Gefühl gibt, ich verstehe dich. Ja? Und das wird auch wichtig sein in dieser Phase, wenn man Unternehmen führt. Und ich glaube schon, dass man da diese Sensibilität, die ich in meiner Ausbildung ja gelernt habe, ich war ja 12 Jahre Kindergärtnerin, mit Leidenschaft, ich glaube, behaupte, dass das was ist, was ich, glaube ich, ganz gut kann, dass mir das einfach in meiner Unternehmensführung sehr, sehr geholfen hat. Ich muss aber dazu sagen, dass ich ein Mensch bin, der sehr persönlich führt. Manche sagen, das ist overdone. Mag sein, für mich hat das einfach gepasst. Ja. Und darum, wenn Sie mich fragen, ob ich mein Unternehmen wie einen Kindergarten führe, ich habe das einmal so beantwortet und das war dann eine Schlagzeile, ich führe mein Unternehmen wie einen Kindergarten, da haben sich manche auf den Schlips getreten gefühlt. Wenn man aber weiß, wie wichtig das Kinder sind, dass das unser Potenzial ist, das Wichtigste, was wir überhaupt haben, die über unsere Zukunft entscheiden, dann verdeutlicht es einfach mehr, wie wichtig das ist, dass man genau dort andocken, nämlich dort, wo der Mensch am sensibelsten ist, nämlich als Kind, und dass er eben nicht gestört wird in seiner Entwicklung oder irgendwelche schlechten Sachen durchmachen muss, ja, dass er einfach auch sein Leben gut umsetzen kann. Und darum ist, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man diese Sensibilität hat für Menschen. Und darum ist hier gesehen alles negativ, wenn wer sagt, was ist denn das heute wieder für Kindergarten? Das stimmt nämlich gar nicht, weil Kinder bringen die Dinge ganz klar am Punkt. Die sagen, was ihnen gefällt und was ihnen nicht gefällt. Du musst das nur hören. Und ich glaube, das ist das, was uns in der Wirtschaft oft ein bisschen fehlt, diese klaren Worte, diese Zumutbarkeit für den anderen, diese Berechenbarkeit. Wenn wir das mehr hätten, könnte man vielleicht sogar von den Kindern ein bisschen was lernen.
Ich möchte das Gespräch abschließen mit einer schnellen Fragerunde, die vielleicht noch einige Punkte zusammenfasst, sehr klar auf den Punkt bringt, damit wir da hinausgehen mit den wichtigsten Punkten, die wir besprochen haben. Und zwar, Frau Sattler, für Sie, was sind denn die Top 3 oder die Top was auch immer Punkte, die bei einer Übergabe zu beachten sind, am besten schon vor der Übergabe zu beachten sind? Was ist das Wichtigste, woran ich denken muss?
Ja, für mich sind es, wie schon gesagt, ist das Unternehmen in einem Zustand, in dem ich es gut übergeben kann, guten Gewissens übergeben kann? Oder muss ich da als Übergeber irgendwelche Vorbereitungen noch treffen, dass ich sage, jetzt ist das Unternehmen in einem Zustand, wo es keine Belastung für den Übernehmer darstellt? Ich muss mir genau überlegen, an wen kann ich denn übergeben? An wen will ich übergeben? Wie schaut die familiäre Situation aus? Auch mit dem Thema, wie gehe ich dann mit den weichenden Erben um, die vielleicht nicht im Unternehmen vorkommen werden. Und der große Punkt auch für mich, was brauche ich als Übergeber, damit ich das Unternehmen gut loslassen kann?
Was sind für Sie die top wichtigsten Punkte, wenn es um die Übergabe geht, also aus Sicht der Unternehmerin?
Ich glaube, wenn wir es heute schon gehört haben, einfach das Thema Kommunikation. Ich glaube, es braucht wirklich so eine 360-Grad-Kommunikation, dass man wirklich alle mit einbezieht. Auch wie wir heute schon gesagt haben, auch das Team ist, glaube ich, eine wesentliche, dem Team gebührt eine wesentliche Rolle, die man nicht überschätzen darf oder unterschätzen darf. Das Thema Vertrauen wird ein wesentlicher Punkt sein. Also das muss schon gelebtes Vertrauen sein. Ich glaube, dass man sich selber nicht so wichtig nimmt, aber auch vor allem, dass es einen genauen Zeitplan gibt, wie wir heute auch schon gesagt haben, eine genaue Deadline, dass man die Dinge auch wirklich sichtbar und spürbar macht für alle. Und vor allem braucht es dann einfach auch diese Disziplin bei der Umsetzung. Ich glaube, das ist, und vor allem, wenn man will, dass was anderes nachwächst, dann muss man sich selber einfach zurücknehmen, weil im Schatten eines großen Baumes wird kein Neubaum wachsen. Ich glaube, das ist so ein Bild, das jeder kennt und das gerade bei der Übergabe wirklich zutrifft.
Das Thema Vorsorge, Frau Sattler, das wird im privaten Bereich öfter eingesetzt als wohl im unternehmerischen. Was ist das Wichtigste bei der Vorsorge oder im Bereich Vorsorge, was man da beachten muss?
Vorsorge, ja, heißt, Vorsorge ist für mich ein Ausdruck der Verantwortung. Ja. Und da gehört dazu, dass man sagt, Vorsorge, ich sorge vor, dass mein Unternehmen handlungsfähig bleibt. Ich sorge vor, dass die Gesellschafter handlungsfähig bleiben. Und ich sorge vor, wie das Unternehmen an die nächste Generation weitergegeben werden kann. Egal, ob das jetzt eine Übergabe zu Lebzeiten ist oder ob das eine vernünftige testamentarische Anordnung ist, die auch in dem Fall vorsorgt, was passiert, wenn ich überraschend ausfalle.
Frau Schatzdorf, in dem ganzen Prozess, was war das größte Learning für Sie bis jetzt?
Das größte Learning, das war im Prinzip die Erkenntnis des Loslassens, dass man sich selber, dass man selber das nicht berechnen kann, wie das tatsächlich kommt, dass du Seiten an dir selber kennenlernst, die du vorher nicht gekannt hast. Das sind für mich so, das ist für mich so ganz was Markantes. Und das andere, was ich als extrem bereichernd einfach finde, ist einfach das und was Schönes auch als Mutter, aber auch als Unternehmerin, dass ich einfach in der Familie, dass ich einfach Kinder habe, die das weiterführen wollen, nämlich auch in meinem Sinne. Ja, und das ist, glaube ich, so dieses, ein Gefühl, das man nicht beschreiben kann, wenn man nie in der Situation gewesen ist. Und das ist eigentlich die schönste Geschichte aus der ganzen Sache. Und wenn Sie fragen, nur Learning, das war eigentlich eher ein emotionales Thema. Learning ist sicher das, und das, glaube ich, ist heute aus dem Gespräch auch ganz gut rausgekommen, dass es auch wirklich wichtig ist, dass man sich den Externen dazu holt. Ja, und das hat bei mir auch eine Zeit gedauert. Das war nicht vom Anfang an so Steuerberater. Ja, den hat man irgendwo. Aber es gibt sehr gute übrigens. Aber ich glaube, es braucht darüber hinaus auch noch Menschen, die sich einfach da wirklich ein Fachwissen haben, wie sie halt aufgezeichnet haben. Wir haben halt ein paar Dinge sogar wieder aufgeschrieben, die ich auch ganz spannend finde zum Überlegen. Und ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass man sich Fachleute mitholt, dass man nämlich nicht nur für Zeit und für Energie im Unternehmen da vertut, sondern vor allem sehr viel Geld vernichten kann. Und ich glaube, das kann man sich wirklich sparen, wenn man das intelligent und vor allem mit mehr Zeit einfach angeht. Das wäre, glaube ich, wichtig.
Also kein Stolz davor, kein falscher, um Hilfe zu fragen.
Nein, uns Frauen fällt das überhaupt nicht schwer.
Frau Schatzdorfer, Frau Sattler, vielen Dank für das Gespräch und danke für die Einblicke.
Das war der Pressepodcast zum Thema Unternehmensübergabe in Familienbetrieben. Wir bedanken uns fürs Zuhören.